Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie geht es mit der Digitalisierung an unseren Schulen weiter? Die hängt nun schon seit einigen Wochen in einer politischen Warteschleife, muss man sagen. Denn der neue Digitalpakt, mit dem Bund und Länder die weitere digitale Ausstattung an Schulen finanzieren wollen, dieser neue Pakt ist immer noch nicht beschlossen. Der bisherige Pakt läuft aber schon im Mai diesen Jahres aus. Das ist ein Anlass für uns, mal zu schauen, was hat die bisherige Digitalisierung eigentlich gebracht und wie sollte sie fortgesetzt werden? Und inwieweit sollten wir uns dabei an Schweden orientieren? Denn in diesem digitalen Vorreiterland gibt es nach schlechten Leseleistungen sogar einen Trend zurück zum Schulbuch. Bringen Sie sich gern ein mit Ihren Ideen, Erfahrungen und Meinungen zur weiteren Digitalisierung an unseren Schulen. Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Bis drei im Studio ist Regina Brinkmann. Hallo. Lange Zeit war Schweden stolz auf seine digitalen Klassenzimmer, doch die Regierung rudert jetzt zurück und will wieder mehr Bücher in die Klassenzimmer bringen. Was sie dazu bewegt und wie diese Rolle rückwärts ankommt, darüber berichtet Schweden-Korrespondentin Sophie Donges bei einem Schulbesuch.
Das Erste, was einem auf schwedischen Schulhöfen auffällt, ist, es gibt keine Schulranzen, keinen einzigen. Denn viel müssen Schülerinnen und Schüler nicht mitbringen in den Unterricht. Materialien sind oft in virtuellen Clouds gespeichert. Im Klassenzimmer der 6a der Herringen Skola im Süden Stockholms steht ein unscheinbarer Metallschrank. Darin 30 Laptops und genauso viele Steckdosen zum Aufladen. Jedes Kind hat ein eigenes Gerät, finanziert vom Staat. Doch nun will die schwedische Bildungsministerin Ertholm auf die Bremse drücken. Zurück zu Buch und Heft heißt die Devise jetzt.
Wir wissen, dass Lesen am besten durch Bücher gefördert wird und dass wir ein großes Problem in schwedischen Schulen haben mit zu vielen Bildschirmen und zu wenig Büchern. Wir werden diese völlig unkritische Digitalisierung in den Schulen der vergangenen Jahre jetzt umstellen.
Die Sorge der bürgerlich-konservativen Minderheitsregierung lautet, die digitalen Lehrmittel verschlechtern die Leistungen schwedischer Schüler eher, als dass sie nützen. 2017 veröffentlichte die Schulbehörde erstmals eine nationale Richtlinie zur Digitalisierung im Land. Digitale Lehrmittel sollen angewendet werden, doch in welchem Umfang und wie genau, das beschreiben die Richtlinien nicht verpflichtend. In der Mathestunde bleiben die Laptops im Schrank. Katharina Glas arbeitet mit einem Whiteboard und einem großen digitalen Board.
Es gibt eine ganze Reihe an Mathe-Apps, an Software, an digitalen Büchern. Aber ich finde die nicht gut. Entweder raten die Kinder die Ergebnisse einfach, dann bekommt man viele Punkte, wenn man was richtig macht. Alles geht so schnell. Die Kinder arbeiten nicht im eigenen Rhythmus.
Das, was die Lehrerinnen aus der Praxis erzählt haben, Forschende des Karolinska-Instituts in Stockholm genauer untersucht. Einer von ihnen ist Torkel Klingberg, Professor für kognitive Neurowissenschaften.
Je nachdem, wie intensiv Schulen Computer einsetzen, hat das Auswirkungen auf das Mathematik- und Lesevermögen. Je mehr eine Schule ihren Unterricht auf Internet und Computer stützt, desto schlechter die Leistung der Kinder. Das sind richtig deutliche Effekte, die beinahe die Hälfte der Leistungsunterschiede zwischen Schulen erklären.
Peter Karlberg, Digitalisierungsexperte der schwedischen Schulbehörde, sieht das ein bisschen anders. Auch er stützt sich auf Forschung und zitiert Studien, die beweisen sollen, dass es am Ende auf eines ankäme, die Lehrkraft. Denn wenn die verstehe, wie und wann digitale Lehrmittel eingesetzt werden sollen, dann erreiche man die besten Ergebnisse. Zurück ins Klassenzimmer der 6a. Mathe ist vorbei, jetzt steht Schwedisch auf dem Stundenplan. Alle Kinder haben ihre Laptops vor sich und sollen eine kurze Rede vorbereiten. Die Schwedischlehrerin Hanna Österberg geht von Kind zu Kind und schaut ihnen über die Schulter. Auch sie sagt, Laptops sind keine Allheilmittel, aber hin und wieder haben sie echte Vorteile.
Beim Schreiben können die Kinder ihre Texte redigieren, zurückgehen und sie verändern. Sie können sie richtig bearbeiten. Was aber ein Nachteil ist, dass viele weniger auf Groß- und Kleinschreibung aufpassen oder auf die richtigen Satzzeichen wie Punkt und Komma.
Det blir inte lika tydligt med vad man sätter punkt eller kommatecken, alltså inte punktion.
In der Herrängenskola in Stockholm sind die Lehrkräfte sich einig. Digitale Lehrmittel sind eine Ergänzung, aber kein Ersatz für Bücher und Hefte. Wir wollten immer schon sehr modern sein, sagt die Schwedischlehrerin Hanna. Aber vielleicht ging alles ein wenig zu schnell.
Soweit der Bericht aus Schweden. Und zugehört haben unsere heutigen Gäste Katharina Scheiter, Professorin für digitale Bildung an der Uni Potsdam und wissenschaftliche Leiterin der Lernen-Digital-Transferstelle. Hallo Frau Scheiter.
Guten Tag.
Außerdem Katharina Schenk ist dabei. Sie ist Lehrerin einer vierten Klasse an einer Grundschule in Dreiach. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Hallo Frau Schenk.
Hallo, guten Tag.
Dominik Busse, Lehrer einer fünften Klasse am Maximilian-Kolbe-Gymnasium in Köln-Porz, ist auch dabei und hier bei mir im Studio. Hallo, Herr Busse.
Hallo, guten Tag.
Und außerdem uns auch noch zugeschaltet ist Ralf Lankau, Professor für Digitaldesign, Mediengestaltung und Medienwissenschaft an der Hochschule Offenburg. Hallo, Herr Lankau.
Guten Tag in die Runde.
Und wenn Sie sich in diese Runde aus Wissenschaft und Schulpraxis, muss man sagen, einbringen wollen, können Sie das gerne tun als Hörerin oder Hörer mit der Nummer 00800 4464. 4464 erreichen Sie unser Hörertelefon und da können Sie auch gerne schon mal Ihre Meinung kundtun und sich dann später hier in diese Runde einbringen. Starten wir mit unseren Gästen und zunächst vielleicht erstmal mit Herrn Lankau. Herr Lankau, Sie haben im letzten Jahr ein Manifest unterzeichnet, das sich unter anderem dafür einsetzt, dass Tablets und Co. im Unterricht bis zum Ende der 6. Klasse nicht verwendet werden sollten. In diesem Manifest wird auch auf dieses Beispiel Schweden verwiesen, das wir ja eben auch gerade im Beitrag hören konnten. Wie sehen denn Ihre Bedenken konkret aus?
Es ist ein Moratorium und die Forderung darin ist, dass wir intensiv und interdisziplinär darüber diskutieren, welchen Sinn und welchen Nutzen Digitaltechnik in Schulen haben. Und das Beispiel Schweden hat gezeigt, dass die Frühdigitalisierung in die falsche Richtung läuft. Also dass das der Glaube an die Technik alleine eben nicht trägt, sondern dass wir sehr stark differenzieren müssen, erstmal nach dem Lebensalter, dann natürlich nach den Inhalten, nach der Schulform und auf der zweiten Ebene dann nach den Geräten, Tablet oder Laptop oder diese ganzen Dinge. Das heißt, wir fordern einen interdisziplinären Dialog und vor allen Dingen die Differenzierung, damit wir aus diesem Digital First, wie es ja bei uns leider heißt, herauskommen und sagen, es gibt sehr sinnvolle Anwendungen für das Digitale, wenn sie entsprechend nach dem Lebensalter und der Anwendung differenziert eingesetzt werden. Aber wir müssen auch erkennen, dass es keinen generellen Nutzen oder Mehrwert von Geräten gibt, sondern dass der erst pädagogisch und didaktisch definiert werden muss. Und unsere Forderung heißt, lasst uns erst darüber intensiv diskutieren, interdisziplinär, wo Digitaltechnik sinnvoll eingesetzt werden kann, anstatt, wie das teilweise der Fall ist, einfach Kitas und Schulen mit Tablets zu fluten.
Herr Lankau, wie lange sollten wir uns Zeit nehmen für diesen Diskurs? Weil die technische Entwicklung geht ja weiter. Manchmal ist schon manches Konzept vielleicht überholt, bevor es dann in die Praxis kommt. Die digitale Technik ist dann weiter. Was schwebt Ihnen da so vor?
Ich würde es andersrum aufbauen. Also die technischen Entwicklungen sind nicht entscheidend für Lernprozesse. Mhm. Wenn Sie die Lernprozesse an der Entwicklung des Menschen festmachen, also welche Angebote müssen wir Kindern und Jugendlichen in welchem Lebensabschnitt machen, dann ist das Lernen, die Lernprozesse, die Lernpsychologie, die Entwicklung des Menschen gar nicht so viel anders als vor 50 oder 100 Jahren. Das heißt, wir müssen, anstatt uns an der Technik und den Innovationsschritten der Technik zu orientieren, an den Menschen orientieren und sagen, was braucht ein 6-Jähriger, ein 10-Jähriger, ein 15-Jähriger und wo können uns analoge und digitale Medien dabei helfen? Mhm. Das heißt, wir müssen den Blickwinkel von der Technik wegnehmen und wieder zurücklenken auf die Lernprozesse, auf die Schülerinnen und Schüler und erst im zweiten Schritt fragen, welche Medien helfen mir in dieser konkreten Situation, in diesem Fach weiter?
Mhm. In dem Manifest, ich zitiere da jetzt mal raus, heißt es, Lern- und Bildungsprozesse seien wissenschaftlich oft ungeklärt, heißt es in diesem Manifest. Oft ungeklärt, heißt aber nicht gänzlich ungeklärt. Also wie viel Expertise, wie viel Evidenz haben wir denn darüber, was nicht wirkt, was schadet?
Nun, wir haben 2500 Jahre Geschichte der Pädagogik und wir haben ungefähr 120 Jahre Geschichte der empirischen Bildungsforschung, also der psychologischen Aspekte, die viel stärker über das Empirische kommen. Und diese beiden Wissenschaften müssen wir zusammenführen, wobei die Pädagogik ja eine hermeneutische Wissenschaft ist. Also da geht es um das Verstehen und die Psychologie viel stärker empirisch ist, also auf das Vermessen und Lernleistung fixiert ist. Und wir müssen beides zusammenbringen, wobei die Lernleistungsvermessung, also das, was wir mit immer mehr Tests machen, ist ja gar nicht das Ziel von Unterricht, sondern es geht um die Entwicklung von Menschen und Persönlichkeit. Es geht natürlich auch um Wissen und Kompetenzen, um diese Dinge. Aber die ganze Empirie und auch das ganze Vermessen von Lernleistung ist ja nur ein Hilfsmittel, um letztendlich pädagogisch zu arbeiten. Mhm. Und auch da müssen wir umkehren. Im Moment ist der Fokus auf der empirischen Bildungsforschung, auf den Messergebnissen und den Methoden, wie man vermessen kann und wie man dann zu besseren Messergebnissen kommt, sage ich mal provokativ, weil Frau Scheiter wird ja auch gleich dazu sagen. Und
die würde ich jetzt als nächstes gerne mal reinnehmen, genau.
Ja, und ich sage den Satz gerade noch zu Ende. Das heißt, wir fokussieren sehr stark auf diese Lernleistungsvermessung und müssen wieder viel stärker auf das Pädagogische fokussieren, auf das, was nämlich die Aufgabe von Bildungseinrichtungen ist, Menschen zu Persönlichkeiten werden zu lassen, die als solche dann auch in der Gemeinschaft existieren.
Herr Lankau, bevor ich Frau Scheiter reinhole, die jetzt schon gebannt vermutlich in Potsdam uns, also ich weiß jetzt nicht genau, ob sie aus Potsdam oder sonst wo, digital ist ja vieles möglich, zugeschaltet ist, möchte ich ganz gerne Herrn Andreas Bürger aus Frankfurt am Main zitieren. Der passt nämlich ganz gut so mit seiner Meinung oder Frage zu dem Thema an diesem Punkt dieser Diskussion. Der sagt, mich würde interessieren, ob es Belege dafür gibt, dass eine weitere Digitalisierung in Schulen tatsächlich einen Mehrwert für die Schülerin liefert. Aus meiner Sicht, so sagt er, ist hier vieles ideologisch und ökonomisch getrieben und nicht am Wohl der Schülerinnen ausgerichtet. Also ein bisschen unterstreicht das, glaube ich, die Auffassung von Herrn Lankau. Frau Scheiter, jetzt Sie. Sollten wir dem Beispiel Schwedens folgen, vielleicht um nochmal an Schweden anzusetzen?
Genau, also aus meiner Sicht, ich kann an bestimmten Stellen kann ich Herrn Lankau durchaus folgen, wenn es um die Frage geht, wie wir uns mit dem Thema Digitalität, Digitalisierung auseinandersetzen sollten. Das muss natürlich differenziert erfolgen. Es geht nicht um die Frage, wie viel Tablets sollen in ein Klassenzimmer, sondern es geht um die Frage, wie man damit Lernprozesse unterstützen kann. Was ich an dem Moratorium problematisch finde, ist tatsächlich die Schlussfolgerung, zu sagen, wir wollen die digitalen Medien bis zur 6. Klasse aus dem Klassenzimmer raushalten. Zum einen gibt es durchaus Evidenz, dass man auch Basiskompetenzen, die ja in den Altersstufen im Vordergrund stehen, sehr gezielt mit digitalen Medien fördern kann, wenn man digitale Medien gezielt einsetzt, sinnvoll einsetzt, sinnvoll mit anderen nicht digitalen Lernaktivitäten verknüpft. Und das andere, und da kommt die Frage ins Spiel, geht es uns nur um Lernleistungen in der empirischen Bildungsforschung? Nein. Es geht uns schon um die Frage, wie sieht ein ganzheitlicher Bildungsprozess aus? Und dabei geht es eben auch um die Frage, wie können wir Kinder auf eine digital geprägte Zukunft vorbereiten und ihnen eine gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen in einer digitalen Welt? Und das geht nur dann, wenn sie wirklich medienkompetent werden. Und das muss möglichst früh erfolgen. Also von daher kann ich diese Schlussfolgerung, möglichst auf digitale Medien im Anfangsunterricht zu verzichten, nicht folgen.
Aber vielleicht können Sie da mal aus einer Studie freihändig, würde ich jetzt mal sagen, zitieren oder vielleicht mal Beispiele dafür nennen, wo es Evidenzen dafür gibt, dass es in bestimmten, auch sehr früheren Altersgruppen schon durchaus Sinn machen kann, mit digitalen Tools zu arbeiten, damit man das vielleicht mal ein bisschen konkreter hat.
Genau, also was wir natürlich uns anschauen, sind tatsächlich nicht die Effekte von Computern per se, sondern wir gucken uns an, was sind spezifische Medieneigenschaften, die tatsächlich Lernen unterstützen können. Und da haben wir so etwas wie Multimedialität beispielsweise oder auch die Möglichkeit, Instruktionen, also Lernmaterialien, adaptiv angepasst an den individuellen
Lernstand. Oh, das klingt jetzt alles total abstrakt. Das müssen Sie mal ein bisschen in die Praxis unterbrechen. Dafür sind Sie ja unter anderem auch da, wenn ich das mal sagen darf, mit Ihrer Transferstelle, Wissenschaft in die Praxis zu bringen. Also versuchen Sie es uns mal ein bisschen praktischer zu erklären.
Bitte. Genau, also zum Beispiel Mathematikprogramme, die darauf ausgerichtet sind, Übungsaufgaben genau so auszuwählen, dass sie auf das Niveau des einzelnen Schülers, der einzelnen Schülerin angepasst sind. Das heißt, nicht alle Schülerinnen und Schüler in der Klasse bekommen das Gleiche, sondern jeder Schüler bekommt sozusagen die Übungsaufgabe in dem Schwierigkeitsniveau, was sozusagen für den aktuellen Wissensstand angemessen ist.
Mir das jetzt mal so aus der praktischen Perspektive vorstelle, das könnte doch ein Lehrer, eine Lehrkraft auch ähnlich entscheiden können, ob er sich nun für die leichtere oder die schwerere Aufgabe entscheidet. Also wo ist da der Mehrwert dieses digitalen Tools?
Die Lehrkraft müsste erstmal in dem Augenblick wissen, wo stehen meine 25 bis 30 Schüler, also wo steht jeder einzelne Schüler, jede einzelne Schülerin, und müsste dann adaptiv für jede einzelnen Schüler oder vielleicht auch für Gruppen von Schülerinnen und Schülern eigenständig Material auswählen und dann zuteilen und dann auch wieder prüfen, war das das richtige Material, hat das dem Schüler, Schülerin weitergeholfen, individuell Feedback geben. Das ist im normalen Klassenkontext jetzt schon aus zeitlichen Gründen gar nicht möglich. Damit sind Lehrkräfte überfordert, diese Binnendifferenzierung sinnvoll zu betreiben. Und das ist zum Beispiel ein Merkmal, wo digitale Medien wirklich sinnvoll unterstützen können.
Mhm. Nun wird ja auch immer wieder auf die PISA-Studie abgehoben. Also ähnlich wie in Schweden haben unsere Schüler da schlecht abgeschnitten. Inwieweit lassen sich denn so schlechte Lese- und Matheleistungen tatsächlich auf den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht zurückführen?
Genau, also das eine, was man sagen muss, die Karolinska-Studie bezieht sich ja auf die PISA-Ergebnisse, die aus der 2012er Datenerhebung stammen. Da wurde untersucht, inwieweit eine häufige Mediennutzung im Unterricht tatsächlich mit Schulleistungen im Bereich Mathematik und Lesen zusammenhängt. Und da findet sich, dass eine übermäßige Nutzung tatsächlich negativ zusammenhängt. Schwach negativ zum einen und nicht in allen Ländern. Das heißt, die Länder, die sich sehr früh Gedanken über die Didaktik gemacht haben bei der Nutzung digitaler Medien, Australien, Norwegen, haben positive Zusammenhänge gezeigt. Das ist das eine. Wenn es um die aktuellen PISA-Ergebnisse geht, dann sind das erstmal nur Bestandsaufnahmen des Ist-Zustands. Inwieweit die wirklich kausal zurückgeführt werden können auf eine verstärkte Mediennutzung, das kann man aus diesen Daten tatsächlich nicht schließen. Mhm. Zumal dieser negative Trend, das wird ja häufig argumentiert, dass diese schlechten Ergebnisse auf die Mediennutzung während der Schulschließungen, während Corona zurückzuführen sind. Dieser negative Trend setzt aber deutlich früher ein, also schon vor der Pandemie. Das heißt, das ist schon mal ein Argument, was gar nicht funktioniert.
Deswegen wurden ja auch noch mal auch die Daten verglichen mit 2019, glaube ich, ne? Also um noch mal zu gucken, wie war denn eigentlich die Lage vor Corona. Also heißt das jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn wir wissen wollen, wie wir es hier besser machen sollen, sollten wir gar nicht unbedingt nach Schweden, sondern nach Norwegen und Australien gucken?
Insgesamt bringen diese Ländervergleiche relativ wenig tatsächlich, weil ja nicht nur der Einsatz digitaler Medien sich unterscheidet, sondern auch ganz viele andere Aspekte des Bildungssystems sich unterscheiden. Ich glaube, wir sollten uns hier darauf konzentrieren, eben nicht mehr über Digitalisierung des Unterrichts zu sprechen. Und da stimme ich Herrn Lankau und dem Moratorium zu, sondern uns tatsächlich darüber Gedanken zu machen, was macht einen guten Unterricht aus, was sind wichtige Lernprozesse, die unterstützt werden sollen und wie können wir dort digitale Medien zielgerichtet einsetzen, sodass genau diese Lernprozesse auch wirklich unterstützt werden.
Aber wenn wir jetzt nochmal, ich muss jetzt wirklich nochmal auf Wissenschaftlichkeit und Evidenz schauen, wenn Sie sagen, was guter Unterricht ist mit digitalen Medien, wo haben wir denn da noch Wissen, zumindest jetzt erstmal wissenschaftlich betrachtet, noch blinde Flecken, die wir noch quasi abdecken müssen, bevor wir sagen, an die Praxis das weitergeben, was Sie dann vielleicht auch machen und sagen, so liebe Praxis, so müsste es eigentlich jetzt laufen, damit es gut läuft?
Also was wir ziemlich gut wissen, und da haben wir eben auch eine lange Tradition zu sagen, was sind wichtige Lernprozesse und was sind wichtige Merkmale von Unterricht? Also Schülerinnen und Schüler sollen mitdenken im Unterricht, sie sollen kognitiv aktiviert sein, sie sollen individuelle Unterstützung bekommen und sie sollen die Gelegenheit haben, überhaupt die Zeit im Klassenzimmer tatsächlich für Lernprozesse zu nutzen und nicht in einem störungshaltigen Klassenzimmer sitzen, wo sie abgelenkt sind. Mhm. Und wenn man jetzt davon ausgeht, kann man dann genau gucken, wie kann ich sozusagen ein digitales Medium einsetzen, das es beispielsweise kognitiv aktiviert. Also wie kann ich zum Beispiel ein komplexes Problemlöseszenario in einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern mithilfe digitaler Medien bearbeiten lassen. Mhm. Und genau die Frage, wie sieht so ein genaues Unterrichtsszenario eigentlich aus? Also an welchen Stellen nutze ich das Medium? An welchen Stellen verzichte ich darauf? Wo führe ich vielleicht eine Klassendiskussion mit ein? Und wann arbeiten die Schülerinnen und Schüler digital? Da haben wir in der Tat noch ein ziemlich großes Manko, sondern ja. Wir denken noch viel zu sehr darüber nach, möglichst viel digitale Medien einzusetzen, aber eben unreflektiert und nicht orientiert an den Lernzielen für den Unterricht.
Ich möchte an dieser Stelle, bevor wir gleich noch hier auch den Praxischeck machen, weil wir haben jetzt hier schon viel über Wissenschaftlichkeit gesprochen, wir haben aber auch zwei Lehrpersonen unter unseren Studiogästen, die hier auch gleich noch zu Wort kommen sollen, Herr Busse und Frau Schenk. Es gibt aber auch schon einen ganz interessanten Hörer, den wir mit in die Runde nehmen wollen, der uns Erfahrungen aus Norwegen mitteilen kann. Herr Bestlein aus Schleswig-Holstein hat uns angerufen. Herr Bestlein, lassen Sie uns teilhaben an Ihren Erfahrungen. Sollten wir von Norwegen lernen? Wir haben jetzt eben immer viel über Schweden gesprochen. Dann hat Frau Scheiter gesagt, auch in Norwegen läuft es nicht schlecht. Kann man vielleicht nicht alles hier rüber retten? Wie ist Ihre Erfahrung?
Ja, also erstmal zur Situation. Wir hatten einen damals 7-jährigen Sohn, als wir nach Norwegen auswandern wollten. Und dann waren wir 2015 nördlich vom Polarkreis wunderbar in Norwegen angekommen. Und der Kleine war spät eingeschult, hat gleich eine Klasse übersprungen und das war auch ganz wunderbar. Da habe ich noch gar nichts mitgekriegt von der Digitalisierung, denn wir hatten eine altmodische Lehrerin, aber in jeder Klasse waren Whiteboards. Wir sind nachher umgezogen nach Lillehammer. Da war er dann in der dritten Klasse und da war es dann so, dass die Whiteboards exzessiv genutzt wurden. Also die Lehrer haben dann so nebenbei ein bisschen im Internet ihre E-Mails beantwortet, während die Kinder Aufgaben eben über das Whiteboard gekriegt haben. Allerdings manchmal auch Videofilme, so von YouTube einfach. Ne? Also er hat uns dann erzählt, nachher da wurden YouTube-Videos in den Unterricht dann so eingebunden und er fand es eigentlich ziemlich langweilig.
Mhm. Und Sie fanden es wahrscheinlich auch nicht so gut, wie Sie gerade so klingen.
Nee, also ich fand diese Art der Digitalisierung, die hat mir eigentlich gar nicht gefallen. Die war mit einem erheblichen technischen Aufwand. Und dann war das so, dass unser Sohn hatte wirklich Schwierigkeiten mit der Feinmotorik. Der konnte nicht gut schreiben. Und da haben die gesagt in Norwegen, oh, das macht doch nichts. Das macht ja gar nichts, denn der kann ja auf dem iPad nachher schreiben. Also der kann ja tippen. Mhm. Das kann er natürlich auch. Aber eigentlich glaube ich nicht, dass das einem guten Lernen entspricht und auch nicht einer guten Entwicklung. Also ich bin selber Arzt und habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt. Und ich finde sowohl das Lesen wie auch das Schreiben digital ist ganz, ganz anders, als wenn wir es von Hand machen. Mhm. Also wenn ich digital mich weiterbilde, dann muss ich die Texte auch 3-4 Mal lesen, was ich sonst eigentlich, wenn ich normal lese, eben viel besser behalten kann. Also ich war nicht begeistert von der Art, wie jedenfalls in Norwegen die Digitalisierung da vorangetrieben wird. Klar, wenn ja jetzt, wir sind mittlerweile wieder in Deutschland und nun ist er...
Sehen Sie sich jetzt vielleicht nach Norwegen zurück, weil hier die Digitalisierung noch vielleicht noch mehr in den
Kinderschuhen steckt? Also unser Sohn ist jetzt in der Oberstufe hier auf dem Gymnasium und da hat das natürlich seine Berechtigung, dass eben Referate jetzt mit PowerPoint vorbereitet werden, das ist nun mal so. Und aber eigentlich langt mir die Form der Digitalisierung, wie wir sie jetzt haben, absolut. Ne? Also die können im Unterricht halt im Internet recherchieren, wenn sie es müssen. Mhm. Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass die Lehrer tatsächlich nicht so eine kritische Distanz zum Internet aufbauen lassen können. Ne? Also es wird sehr darauf geachtet, dass Quellen ordentlich wiedergegeben werden, aber die Glaubwürdigkeit der Quellen zu überprüfen, ist immer so eine Sache. Ne?
Ist vielleicht auch mal noch so ein medienpädagogisches Konzept.
Ja, ne, klar.
Herr Bestlein, erstmal vielen Dank für diese Erfahrungen. Wir machen jetzt mal hier so eine kleine Musikpause und lassen dann unsere Schulpraktiker auch hier an dieser Stelle mal zu Wort kommen. Musik. Wir reden heute in Campus und Karriere darüber, wie es mit der Digitalisierung an unseren Schulen weitergehen soll. Und ich würde mal sagen, unser Mailfach läuft heiß. Ich lese mal einfach nur ein paar Mails vor. Thomas Fischer schreibt zum Beispiel, es würde schon reichen, ein großer Schritt sein, wenn die Schulbücher digital bereitgestellt werden. Keine vergessenen Bücher, keine kiloschweren Rucksäcke etc. Die Aufgabenhefte und Blöcke können erstmal analog bleiben. Aber diese komplette Verweigerung ist kontraproduktiv. Herr Völker aus Darmstadt sagt, er ist für die Förderung von Digitalisierung in Schulen, jedoch nicht im Bereich von Leseleistungen. Ulrich Herzauer aus Berlin schreibt, Schweden macht es meiner Meinung nach richtig. Es ist doch längst erwiesen, dass Schülerinnen und Schüler analog und haptisch lernen sollten. Wir sollten das Rad auch wieder zurückdrehen, was Digitalisierung in Schulen angeht. Und dann ganz interessant in unserem Mailfach gefunden habe ich eine Mail von Eckhard Klime. Der ist langjähriger Mitverantwortlicher für die PISA-Studien. Und aus dieser Funktion heraus sagt er, kann er sagen, das ist jetzt noch ein etwas längerer Text, die Analysen der Karolinska-Instituts, also aus Schweden, was eingangs hier zitiert wurde, die in ihrem Beitrag zitiert werden, stützen sich auf querschnittliche PISA-Daten, also Korrelationen. Die Korrelation sagt nicht, welchen Effekt Computernutzung hat. Es kann schlicht sein, dass Lehrkräfte mit schwächeren Schülerinnen und Schülern eher auf Übungsprogramme zurückgreifen. Im Umfeld von PISA 2015 hat die TU München eine Metastudie zu Computerprogrammen durchgeführt und herausgefunden, dass einfache Übungsprogramme keine Lerneffekte haben, die über normalen Unterricht hinausgehen. Das ist aber der Fall, wenn Schülerinnen und Schüler aktiv und kooperativ mit dem Computer arbeiten können. Auch da nochmal so eine wissenschaftliche Expertise. Und wir haben jetzt auch schon viel Wissenschaft gehört. Deswegen wollen wir nochmal in die Praxis schauen mit unseren zwei weiteren Gästen. Katharina Schenk als Grundschullehrerin und Dominik Busse als Gymnasiallehrer. Fangen wir doch erstmal so altersgemäß an, Frau Schenk. Sie unterrichten eine vierte Klasse an einer hessischen Grundschule. Welche Rolle spielt denn dabei ein Tablet oder verschiedene Lern-Apps?
Ja, guten Tag auch nochmal von meiner Seite. Ja, richtig, ich bin in der Grundschule tätig, habe aktuell tatsächlich auch eine erste Klasse in Deutsch, also starte quasi mit dem Lesen und Schreiben lernen ganz am Anfang des Schulbeginns quasi. Und ebenfalls habe ich aber auch als Klassenleitung eine vierte Klasse. Wir sind an unserer Schule in der Nähe von Frankfurt am Main recht gut ausgestattet. Ich kann quasi eigentlich alles nutzen. Wir haben iPads an unserer Schule im Klassensatz und Laptops und auch eben Whiteboards, digitale Tafeln. Und es steht mir quasi erstmal alles zur Verfügung. Tatsächlich unterscheidet sich die Nutzung an unserer Schule schon. Wir haben ja natürlich die Möglichkeit, Lernmedien-Apps zu nutzen, um zu üben mit den Kindern oder auch eben den Unterricht zu unterstützen durch die Medien. Und das ist auch, würde ich sagen, jetzt gerade im Anfangsunterricht auch mit der hauptsächliche Einsatz, dass ich
Was heißt so eine Kindern, Unterstützung? Also wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ich beispielsweise, wenn ich Buchstaben einführe in der ersten Klasse, kann ich sowas gut an der Tafel zeigen. Ich kann teilweise auch sprachlich arbeiten, indem ich ein Bild an die Tafel werfe mit diesem digitalen Whiteboard. Die Kinder können quasi ihren Wortschatz dadurch erweitern. Und immer wenn es darum geht, quasi mal ein Bild zu zeigen, geht das super durch die Tafel. Oder auch wir haben solche USB-Sticks, wo ich das Schulbuch tatsächlich auch an die Tafel werfen kann und die Kinder können ihre Ergebnisse vergleichen. Da lohnt sich das schon und da setze ich das quasi auch ab Klasse 1 ein, dass man eben gut auch Lernergebnisse vergleichen kann. Diese Lern-Apps nutze ich, wenn überhaupt, tatsächlich zum Üben und auch eher ab Jahrgangsstufe 3. Ich bin auch der Meinung, dass es ganz wichtig ist, erstmal in der ersten und zweiten Klasse vornehmlich ganz viel erstmal motorisch zu entwickeln, die Kinder miteinander ins Gespräch zu bringen, Lernen durch Kommunikation zusammen zu generieren quasi und Lernfortschritte dadurch zu erreichen. Wir haben an unserer Schule auch ein...
Ja. Darf ich nochmal an der Stelle kurz einhaken, Frau Schenk?
Gerne.
Weil der Eckart Klime hier, ehemaliger PISA-Beauftragter für Deutschland, hat ja eben auch geschrieben, dass wenn man Computerprogramme einführt, die dann aber so kooperativ zum Einsatz kommen, ne? Also dass dann Schülerinnen und Schüler aktiv und kooperativ mit Computer oder in dem Fall jetzt mit dem Tablet arbeiten, dass das dann schon was bringt. Also das heißt, darauf setzen Sie dann schon auch noch.
Ja, schon. Wobei tatsächlich diese Lern-Apps kenne ich jetzt nicht in einem kooperativen Kontext. In meiner vierten Klasse habe ich es jetzt tatsächlich so eingesetzt, dass ich die Tablets neben aber auch anderen Medien, also analoge Medien wie Bücher, eingesetzt habe, um mit den Kindern nach Informationen zu recherchieren. Wir haben eine extra Stunde. Das ist ja auch ganz gut, würde ich sagen. Internet ABC heißt das. Das ist so eine Zertifizierung, die wir haben in unserer Schule, wo es um den, gezielten oder auch reflektierten Medieneinsatz geht oder Kompetenz von Kindern für Medien hervorzurufen quasi. Und wie gesagt, ich habe dann mit den Kindern darüber gesprochen, wie können wir denn Informationen finden. Wir haben dann Teams gebildet und in den Gruppen haben die Kinder dann quasi recherchiert und darüber gesprochen, welche Informationen für, das war jetzt das Thema Planeten in der vierten Klasse oder für den jeweiligen Planeten dann wichtig sind, um das jetzt so ein bisschen praktischer zu machen. Und da war diese Kooperation schon gegeben. Und das haben die Kinder sich dann rausgeschrieben, diese Infos. Und da hat sich das neben aber auch Büchern, die sie quasi dann genutzt haben, ganz gut geeignet. Aber ja.
Also wir haben ja eben das Beispiel Schweden gehört. Die sind uns ja vielleicht so um ein paar Jahre schon voraus, was so die digitale Ausstattung angeht und Einsatz von digitalen Lehrmitteln. Was haben Sie so aus diesem Beitrag für sich ziehen können? Also sehen Sie da Chancen, Gefahren, die Sie vielleicht auch jetzt bei uns schon sehen? Oder würden Sie sagen, auf diese auf Schiene begeben wir uns gar nicht? Wir sind vielleicht auch digital noch ein bisschen abgehängt, muss man vielleicht auch fairerweise noch sagen. Aber was nehmen Sie aus diesem Beitrag, aus diesem Beispiel Schweden, die ja jetzt auch ein bisschen wieder mehr zu Büchern hingehen und weniger auf digitale Tools setzen wollen, mit für sich?
Ich glaube, man ist also schon mit diesem ausgewogenen Einsatz, deshalb verstehe ich tatsächlich auch ja der Trend sozusagen, den Trend in Schweden da ein bisschen zurückzurudern schon. Wie gesagt, so ein ausgewogener Einsatz, immer mit Blick auf das Lernziel und Verbindung und Verknüpfung von Medien. Das ist, glaube ich, das Wichtige dabei. Nicht je mehr Medien, desto besser, sondern immer wirklich zu überlegen, was ist sinnig. Und ich muss jetzt aber auch aus meiner eigenen Praxis sprechen. Man hat in der Schule, auch in der Grundschule, ist ja auch mit so vielen anderen Punkten noch zu tun. Man muss ja auch eben schauen, dass man das alles unter einen Hut quasi bekommt. Wir haben noch das Thema Ganztagsschule. Das hat ja auch verschiedene Herausforderungen, die dann sozusagen auf uns als Schule einprasseln. Da kommen ja viele Dinge auf und deshalb denke ich, und ich glaube, ich würde jetzt auch für mein Kollegium sprechen an der Schule, es ist nur dann sinnig, wenn es wirklich durchdacht ist. Und im Zweifel würde ich dann tatsächlich eher sagen, dann mache ich das lieber konventionell mit analogen Medien und aufschreiben. Wie gesagt, gerade in der ersten und zweiten Klasse würde ich tendenziell immer sagen, ganz, ganz viel schreiben und miteinander, wie gesagt, ins Gespräch kommen, Sozialkompetenzen ausbilden, Klassengemeinschaft bilden. Das sind dann Dinge, die ich, ja, wie gesagt, wichtig finde und deshalb verstehe ich da schon diesen Trend. Jetzt komplett nur auf digitale Medien zu setzen, ist, glaube ich, dann schon auch schwierig. Wobei es natürlich auch immer darum geht, unterschiedlichen Lernniveaus gerecht zu werden. Und ich fände es toll, wenn die digitale Technik auch Lehrkräfte entlasten könnte in gewisser Hinsicht. Durch den Einsatz. Aber es ist natürlich auch viel im Wandel, verändert sich viel und da sind die Ressourcen schon auch begrenzt und es müsste, glaube ich, auch viel mehr Zeit noch oder Fortbildungen geben, um da quasi genau zu wissen, didaktisch, was ist denn sinnvoll, welche Angebote gibt es und so.
Okay,
wie gesagt, gibt es auch an uns, an unserer Schule keine Vorgabe, wie viel digitale Medien genutzt werden.
Schwenke ich jetzt mal erstmal bis hierhin schon mal vielen Dank, Frau Schenk. Gebe jetzt mal die Staffel weiter an Herrn Busse, der an einer weiterführenden Schule hier im Kölner Raum, Köln-Porz genauer gesagt, unterrichtet, eine fünfte Klasse, da auch Digitalbeauftragter ist. Vor allem was so digitale Didaktik angeht, habe ich so im Vorgespräch rausgehört. Herr Busse, wie erleben Sie das an Ihrer Schule? Also welchen Mehrwert sehen Sie im Einsatz von Tablets, Lern-Apps zum Beispiel?
Also wir diskutieren sehr viel über das Thema, sind auch schon seit mehreren Jahren im Austausch. Wir denken immer wieder darüber nach, was ist jetzt wirklich auch ein Vorteil, was ist eher ein Nachteil. Und für uns ist relativ klar, dass wir den Einsatz von digitalen Medien erst ein bisschen später für sinnvoll erachten. Wir möchten...
Also auch ohne dieses Moratorium, was eingangs ein Thema war. Ne?
Genau, das, was uns halt wichtig ist, dass die Schüler relativ früh einen medienkritischen Umgang erlernen. Dafür muss man natürlich auch mit digitalen Geräten arbeiten. Aber uns ist der Umgang erstmal wichtiger als die Vorteile, die man jetzt fürs Lernen quasi aus den digitalen Medien ziehen kann. So ist es auch zum Beispiel in meinem Unterricht, ist es so, dass in meiner fünften Klasse ich relativ wenig noch mit digitalen Medien arbeite. Und je älter die Schüler werden, also dann irgendwann in der 8., 9., 10., 11. Klasse, arbeite ich deutlich mehr mit digitalen Medien, weil ich denke, dass einfach das dann auch viel mehr zum Alter der Schüler passt und auch zum Umgang, den die Schüler quasi untereinander gar nicht mehr so stark erlernen müssen, wie das meine Vorrednerin eben gerade schon gesagt hat, sondern dass es halt einfach wichtig ist, dass sie dann ja in der Lebenswelt, in der sie später vielleicht dann auch mal arbeiten müssen, und da ist dann die digitale Welt eine ganz entscheidende, lernen, sich zurechtzufinden und dort dann auch den Mehrwert quasi daraus ziehen können, sei es über Recherchen oder auch über multimediale Tools, die halt auch ein gemeinsames Arbeiten ermöglichen und auch ein problemlöses Denken, wie zum Beispiel über digitale Exit Rooms oder digitale Schnitzeljagden, die dann einfach einen längeren Lernprozess unterstützen können und auch problemlöses Denken unterstützen können und somit den Schülern einen wirklichen Mehrwert dann auch für ihr späteres Leben bieten können.
Mhm. Welche Chancen, welche Risiken sehen Sie? Also ich meine, es gibt ja auch so Studien darüber, wo gesagt wird, wenn da nur ein Laptop oder nicht ein Laptop, ein Tablet oder ein Handy neben einem liegt, dass man dann schon per se auch abgelenkter ist, auch beim Schreiben oder beim Denken und beim Mitverfolgen des Unterrichtes. Sehen Sie auch solche Probleme oder wie gehen Sie dann im Alltag mit um?
Also absolut. Wenn ich meine größeren Schüler teilweise auch beobachte, die dann bei uns ist es möglich, ab der 10. Klasse selber ein Tablet mit in die Schule zu bringen. Und man beobachtet sie. Wir haben zwar die Vorgabe, dass die Tablets auf dem Tisch liegen müssen, damit wir Lehrer quasi auch sehen können, was darauf passiert, aber die Möglichkeiten sind halt unbegrenzt. Also da können Nachrichten über Instagram reinkommen oder sowas. Und jedes Mal, wenn dann etwas reinkommt, eine neue Nachricht, ist halt der Fokus erstmal wieder nicht auf dem eigentlichen Lernziel, das gerade verfolgt werden soll. Und somit birgt das halt auch einfach ein großes Ablenkungspotenzial. Gleichzeitig aber auch die Chance, einfach diese Motivation, die digitale Medien und auch digitale Geräte bei Schülern auslösen, ich glaube, das darf man auch nicht als zu gering erachten, die kann auch wirklich so einen Unterricht über eine längere Phase auch tragen, weil einfach, wenn man Schülern ab der 8. Klasse oder so mal ein Tablet in die Hand gibt, dann sind sie einfach, sind total begeistert, sie haben das Gefühl, sie sind in einer modernen Umgebung und sie schaffen gerade etwas, was vielleicht was Neues ist und auch ein neuer Umgang und ein Gerät, das sie vielleicht zu Hause auch gar nicht haben. Und das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen.
Wie werden Sie denn so als Lehrkraft, Sie sind jetzt Digitalbeauftragter, wie werden Sie als oder wurden, kann ich vielleicht auch so in der Vergangenheitsform sagen, an diese neue digitale Didaktik, muss ich jetzt mal sagen, herangeführt, beziehungsweise werden jetzt auch noch auch Lehrkräfte, die das noch gar nicht in ihrer Ausbildung mitnehmen konnten in die Schulen, wie werden die daran herangeführt? Also was ist da so das Angebot?
Also prinzipiell sehe ich diese ganze Entwicklung mittlerweile etwas positiver. Am Anfang war es so, dass dieser Digitalpakt kam. Es wurde viel Geld ausgeschüttet. Es wurden Tablets an die Schulen gebracht. Aber der Digitalpakt war ja so aufgebaut, dass man als Schule sich quasi erstmal selber bewerben muss. Man musste selber Konzepte schreiben. Man musste verschiedene Personen an der Schule ausbilden, die sich zum Beispiel mit der digitalen Ausstattung oder mit Digitalität, mit der digitalen Didaktik auseinandersetzen. Und was mir immer so ein bisschen fehlt, ist, dass es wirkliche Berater gibt, die an Schulen gehen, die für bestimmte Schulen zuständig sind und da konkret mit Angeboten an die Schulen kommen und zeigen, okay, das sind zum Beispiel gerade sinnvolle Lern-Apps, die sind datenschutzrechtlich geprüft, die könnt ihr nutzen, dazu dann eine Fortbildung geben. Es ist immer so, dass es quasi den Schulen selbst überlassen wird, zu schauen, okay, was gibt es jetzt gerade Neues und wie kann ich mich mit diesen neuen Dingen auseinandersetzen, wie kann ich das in meine Schule holen. Aber so dieser große flächendeckte Plan fehlt mir immer so ein bisschen, dass man sich überlegt, man möchte ja eigentlich alle auf ein gewisses digitales Level bringen und so wie es gerade gemacht wird, ist es eher so eine Art Flickenteppich. Eine Schule ist unglaublich weit, eine Schule ist nicht so weit und das hängt immer an den Lehrern letztendlich.
Das kostet ja auch, stelle ich mir vor, unheimliche Ressourcen, wenn jeder Einzelne sich da wieder neu mit auseinandersetzen muss, oder?
Ja, also wenn zum Beispiel eine Person für 10 Schulen als so eine Art Berater im digitalen Wandel, nenne ich es jetzt einfach mal so, zuständig wäre, dann wäre sicherlich mehr damit gewonnen, als wenn jede Schule eine Person dafür quasi ausbilden muss und dann dadurch natürlich auch Unterricht verloren geht, weil man für seine Ausbildung halt auch in der Zeit keinen Unterricht geben kann. Und man letztendlich aber trotzdem gar nicht immer so up-to-date sein kann wie eine Person, die das zum Beispiel hauptberuflich macht.
Wie erleben Sie so die Elternschaft? Sind die eher, dass Sie sagen, oh, wir haben immer noch viel zu wenig Digitalität an unserer Schule oder überhaupt an Schulen? Oder sagen die sich, hier zieht mal da die Reißleine, es wird uns langsam zu viel. Wir wissen auch nicht mehr, wie wir das privat eindämmen sollen. Ne? Sorgt doch mal als Schule bitte schön dafür.
Also ich glaube, das ist komplett unterschiedlich. Wir haben einen Arbeitskreis Digitales, heißt es, an bei uns in der Schule. Das heißt, da diskutieren Eltern, Schüler und Lehrer über den digitalen Wandel bei uns. Da ist es so, dass viele Eltern, die wir dabei haben, eher einen kritischen Blick darauf haben und zum Beispiel sich auch sehr dafür stark gemacht haben, dass man, obwohl die Schüler ab der 10. Klasse ein Tablet benutzen dürfen, sie auch nur ein Tablet mit einer bestimmten Größe benutzen dürfen und mit einem Stift, sodass die Handschrift nicht verloren geht. Also ich glaube, dass da gerade von Elternseite durchaus Kritik da ist und dass ein Teil, den man aber weniger in der Schule als präsent wahrnimmt, dann immer mal wieder so verlauten lässt, dass ja alles in Deutschland noch so ein bisschen rückständig sei. Mhm. Aber ich glaube, die sich wirklich auch an der Schule damit beschäftigen und auch in den Diskurs mit uns treten, dass die schon sehen, dass wir uns viele Gedanken machen, aber gleichzeitig auch selber halt ihre eigene Kritik anbringen möchten.
Wir haben noch eine weitere Hörerin, Frau Bienengräber-Killmann aus Nordrhein-Westfalen, die ich hier gleich in die Runde nehmen möchte. Ich möchte aber ganz gerne auch noch ein paar Mails vorlesen. Ursula Müller schreibt zum Beispiel, ich bin für Handschrift auf Papier, insbesondere in der Grundschule, aber auch bei älteren Schülern. Ansonsten geht die Handschrift, die in der Grundschule immer schlechter wird, da die Lehrkräfte darauf immer weniger achten, verloren. Auch Zahlen werden immer unlesbarer geschrieben, sagt sie. Und eine gesunde Mischung aus digitalem und analogen Lernen ist empfehlenswert. Schreibt sie. Andreas schreibt, auch der Umgang mit KI wird für die nächste Generation selbstverständlich sein. Aber wenn sie nicht lernen, damit umzugehen und sie richtig anzuwenden, werden sie maßlos überfordert sein bei dem Thema KI. Lehre halte ich ab der 6. Klasse für angebracht. Herr Lankau, da bin ich mal gespannt, wenn Sie da vielleicht gleich noch was zu sagen möchten, was Sie davon halten. Herr Rübrich fragt, wofür braucht man ein Tablet in der Schule überhaupt? Genau, und jetzt möchte ich noch die Frau Bienengräber-Killmann aus Nordrhein-Westfalen mit in die Runde nehmen. Sie selber ist Schulleiterin eines Gymnasiums. Hallo Frau Bienengräber-Killmann.
Ja, hallo in die Runde. Schön, dass ich durchgekommen bin. Und zwar möchte ich einfach aus der Erfahrung berichten. Ich bin selbst 62 Jahre alt und ich kann ja erstmal mit Stolz sagen, dass ich praktisch so um die 96er, 1997er Jahre so mit die ersten Laptops-Klassen in Deutschland mit einführen durfte. Und damals war für uns eben wichtig zu sehen, wir haben jetzt die Möglichkeit, wirklich individuell zu arbeiten. Man sprach damals von den sogenannten Lernlandschaften, die Möglichkeiten mit den individuellen Videos kamen auf. Ja, die Internetrecherche kam auf, das Schreiben, im Grunde genommen den Text praktisch langsam aber sicher zu entwickeln. Das waren alles Dinge, die wir gut fanden. Es wurde damals schon negativ gesehen, inwiefern geht die Handschrift verloren. Es gab damals auch die ersten
Versuche. Wir reden von 1996, oder?
1996, ganz okay. Genau. Ja, ja. Ich bin viele Jahre in Gütersloh an einem Gymnasium gewesen.
Okay.
Und wir waren damals vernetzt im sogenannten Medienschulnetzwerk Deutschland und so weiter und so fort. Aber ich bin
aber, da bin ich jetzt gespannt, was
genau,
ist das große Aber?
Ich bin eine absolute Medienbefürworterin. Ich habe gerne, als die iPads dann in die Schulen kamen, immer von einem kleinen elektronischen Helferlein gesprochen. Und stehe dazu auch sehr, aber da bin ich ganz bei meinem Vorredner. Ich sehe diese große Problematik dadurch, dass wir inzwischen die gesamte Lebenswelt in die Schule holen.
Meinen Sie jetzt den Vorredner Herrn Professor Lankau? Oder
nein, ich meine den Kollegen. Ich
meine den Kollegen, okay.
Hm. Ja, der ja auch eben davon sprach, dass dann die Instagram-Nachricht reinkommt.
Ah, okay.
Es geht auch so weit, dass die Schüler sagen, ja, aber wir müssen jetzt nochmal in der Pause mal den Chef anrufen für den Nebenjob oder der hat gerade was geschrieben oder mein Mitschüler hat mich gerade beleidigt oder. Also die gesamte Lebenswelt ist damit in die Schule gekommen und man spricht ja heute auch nicht mehr davon, dass man irgendwie sagen kann, naja, dann machen wir eben das WLAN zu. Dadurch, dass das alles inzwischen sehr preiswert geworden sind, haben die Schüler ihre eigenen Netze. Und von daher ist die gesamte Lebenswelt so wichtig geworden, dass aus meiner Sicht die Dinge, die gut funktionieren, ich meine, die Schulbücher haben heute alle ihre Apps dabei, es gibt gute Lernplattformen und so weiter und so fort, die sind nicht mehr genügend im Vordergrund. Das ist das, was ich als Schulleiterin beobachte. An meiner Schule ist es so, die gesamte Oberstufe ist mit iPads ausgestattet.
Also der Nachteil überwiegt jetzt, würden
genau,
Sie sagen?
Gegenüber dem Vorteil, ganz genau. Diese individuellen Möglichkeiten, dieses wirklich sich individuell in Dinge reinzuarbeiten, das wird leider im Endeffekt weggedrückt dadurch, dass die Lebenswelt zu sehr in die Schule reinrückt. Und wenn wir auch das Beispiel KI nehmen, man kann jetzt sagen, ab wann würden Sie sagen, sollte man das machen in der Klasse und so weiter und so fort.
Also da ist ja jetzt auch eine Lösung, die Herr Lankau vorgeschlagen hat, als Beteiligter dieses Manifestes erst Ende 6. Klasse damit einzusteigen, ist für Sie jetzt auch keine Lösung. Vielleicht holen wir Herrn Lankau mal kurz rein und lassen ihn da mal Stellung zu nehmen. Vielleicht kann er Ihnen ja noch eine Hilfe leisten an der Stelle. Wir laufen aber auch auf die letzten Minuten unserer Sendung zu. Das jetzt nochmal für den Hinterkopf.
Vielleicht mal kurz zu dem, was wir heute künstliche Intelligenz nennen. Das sind ja Modelle aus den 1950er Jahren. Das heißt, wir diskutieren letztendlich über 70 oder fast 80 Jahre über kybernetische Modelle. Das sind Steuerungsmodelle. In den 60er Jahren hieß es programmiertes Lernen mit dem Arbeiten am Computer. Und das hat nicht funktioniert. Das, was diese Systeme, KI-Systeme wirklich gut können, das waren die Konzepte aus den 80er Jahren als Expertensysteme. Das heißt, Computerprogramme, die für bestimmte Dinge programmiert wurden und diese spezialisierten Aufgaben sehr gut umsetzen konnten. Das ist aber nicht das, was wir im Moment als generative KI seit November 22 diskutieren. Und das, was wir dort an Programmen haben, ist für die Schule kontraproduktiv, weil letztendlich der ganze Arbeitsprozess, der kreative Prozess, die Ideenentwicklung, die Konzeption ausgelagert wird an Systeme, die das erstaunlich gut können für solche Systeme. Nur sind die Schülerinnen und Schüler, wenn sie etwas neu lernen sollen, gar nicht in der Lage, das zu beurteilen. Und dieser Begriff der Expertensysteme für KI-Systeme aus den 80er Jahren heißt schon, dass ich ein Experte sein muss, um vernünftig und verantwortungsvoll mit den Systemen arbeiten zu können. Ich brauche Urteilskraft. Mhm. Ich brauche Erfahrung. Und dafür
aber heißt das jetzt, um mal auf die Lebenswirklichkeit von der Schulleiterin, Frau Bienengräber-Killmann, dass wir erstmal die Expertise in die Schulen bringen müssen, an die Lehrpersonen herantragen müssen, bevor man mit diesen Systemen arbeiten darf?
Unbedingt. Das heißt, zum einen, die Lehrkräfte sind in ihren Fächern ja in der Regel qualifiziert. Das heißt, sie haben das Fachwissen. Das sollten auch die Lehrkräfte an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben. Und erst wenn ich das notwendige Fachwissen habe, kann ich dann auch mit solchen Systemen arbeiten, weil ich beurteilen kann, was dort generiert wird, weil typischerweise redet man davon, dass sie ungefähr 30% Nonsens generieren. Und ich muss dann diesen Nonsens aus den Dingen, die vielleicht stimmen, herausfiltern. Mhm. Und das meine ich mit Expertensystemen.
Darf
Wenn ich
jetzt
weiß,
Frau Bienengräber-Killmann noch mal kurz fragen, hilft dir dieser Hinweis weiter?
Ja, der Hinweis hilft mir nur insofern weiter, als dass er mich nochmal bestätigt darin zu behaupten, dass im Grunde genommen ja auch die KI, wie sie jetzt in die Schule kommt, die ist jetzt da. Und die ist jetzt da, das heißt auf den Maschinen, das heißt in der gesamten Umgebung unserer Schülerinnen und Schüler, die ja nun wirklich sehr digital ist. Und von daher überrennt es uns wieder, also wie viele andere Dinge eben auch eben bezüglich des Digitalens. Und da rede ich jetzt nicht von technischer Ausstattung, sondern wirklich von dem, was im Endeffekt dadurch in den Köpfen unserer Kinder vorgeht. Und dass wir erst Experten sind, das kriegen wir gar nicht so schnell hin, auf gut Deutsch. Mhm. Also das ist wir nicht sofort praktisch anwenden müssen, ob wir es wollen oder nicht. Und wir das haben jetzt, hat für mich nichts mit einfacher Fortbildung zu tun.
Ja, trotzdem, weil jetzt das Stichwort Fortbildung noch fiel und ich Frau Schreiter noch mal einen kurzen Moment geben möchte, sich einzubringen. Frau Schreiter, was wäre Ihr Tipp an Frau Bienengräber-Killmann in 45 Sekunden, wenn es geht? Okay.
Also zum einen erstmal, wenn wir jetzt die Situation sozusagen alles aus den Schulen sozusagen raushalten wollen, dann kommen wir in eine Situation, dass Schülerinnen und Schüler diese Dinge zu Hause unreflektiert und ohne Anleitung nutzen und selbstverständlich dort auch Fehler machen, unkritisch mit den Informationen umgehen und diese Erfahrungen mit in die Schule tragen. Das ist meines Erachtens keine Alternative. Wir können auch nicht damit warten, dass wir alle 800.000 Lehrkräfte in Deutschland sozusagen vollständig fortgebildet haben. Dazu reicht angesichts des Lehrerkräftemangels auch sozusagen reichen die Ressourcen nicht, sondern wir müssen tatsächlich jetzt parallel gute Konzepte entwickeln. Wir müssen aber auch diese Realität sozusagen mit einbeziehen, die Schülerinnen und Schüler nun mal erleben und damit kritisch umgehen.
Vielen Dank in diese Runde, dass Sie mitdiskutiert haben, sich Zeit für diese Sendung an diesem Samstag genommen haben. Auch vielen Dank an diese vielen Schreiber und Schreiberinnen von Mails an uns und Hörerinnen und Hörer, die sich beteiligt haben. Wie soll es mit der Digitalisierung an unseren Schulen weitergehen? Darüber haben wir gesprochen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon war Regina Brinkmann.